ARD.
Die Schweiz kennt man seit gestern zumindest für ein Unentschieden gegen Deutschland, natürlich aber auch für exklusive Uhren, Schokolade oder auch als Ort, wo schwerreiche Menschen ihr Geld parken. Und die Preise dort sind aus deutscher Sicht ziemlich gesalzen. Dass man im hochpreisigen Nachbarland aber plötzlich günstiger produzieren kann als hierzulande, hätte vor einigen Jahren wohl noch niemand geglaubt, bis Anfang des Jahres der Motorsägenhersteller Stihl für Schlagzeilen sorgte. Das schwäbische Unternehmen dachte öffentlich darüber nach, seine Produktion ausgerechnet in der Schweiz auszubauen und nicht in Deutschland. Dazu sagte Nicolas Stihl damals in der Tagesschau:
Die Mitarbeiter in der Schweiz verdienen mehr Geld, aber die Gesamtkosten, die sich aus Abgaben, Steuern, Energiekosten und so weiter und so fort zusammensetzen, führen dazu, dass die Produktion in der Schweiz mittlerweile tatsächlich günstiger ist als in Deutschland.
Auf Nachfrage zeigte sich allerdings, dass es wohl eher um eine Teilverlagerung geht und dass auch da noch längst nichts entschieden ist. Später räumte Stihl dann auch noch ein, dass man die Gedankenspiele mit der Schweiz als Weckruf verstanden wissen wollte. Und trotzdem, für manche ist Deutschland schon wieder der kranke Mann Europas. Tatsächlich wächst das Bruttoinlandsprodukt in den Nachbarländern fast überall stärker als bei uns. War es das jetzt mit der Industrie in Deutschland oder ist das vielleicht alles nur Panikmache? Das erfahrt ihr in den kommenden rund 10 Minuten Wirtschaft mit Alex Drost. Hallo zusammen. Deutsche Unternehmen, die ihre Fabriken dicht machen, dafür gibt es gerade eine Menge Beispiele. Miele verlagert zum Beispiel Teile der Produktion nach Polen. ThyssenKrupp plant, einen Hochofen stillzulegen, so zumindest Medienberichte. BASF will Stellen in Deutschland streichen und zugleich Milliarden in China investieren. Droht Deutschland jetzt die Deindustrialisierung? Dieses Schreckgespenst wurde schon häufig an die Wand gemalt und dürfte auch auf dem heute beginnenden Tag der Industrie in Berlin herumspuken. Auch wenn es dort offiziell nicht das Hauptthema ist, sprechen wir darüber mit Markus Plettendorf aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hi Markus.
Ja, hi Alex.
Markus, was ist denn jetzt dran an der drohenden Deindustrialisierung hierzulande?
Ja, erstmal muss man festhalten, es ist schon richtig. Die Wirtschaft und damit auch die Industrie hat im Moment eine Menge Herausforderungen zu bewältigen. Wir haben da die Dekarbonisierung, wir haben die immer noch nicht wieder laufenden Lieferketten, wir haben eine schwächelnde Weltkonjunktur, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Inflation, wir haben zum Teil hochsubventionierte Konkurrenz aus zum Beispiel aus China. Und gerade die energieintensiven Unternehmen, die haben und hatten große Schwierigkeiten, bedingt durch die zwischenzeitlich ja wirklich sehr hohen Gas- und Strompreise. Klar, dass das alles Auswirkungen hat. Deutschland stand wirklich schon mal besser da, ist im Moment sogar Wachstumsschlusslicht in Europa.
Und lass mich raten, liegt das jetzt wirklich an unserer schwächelnden Industrie?
Unter anderem. Also Wirtschaft ist ja nicht nur Industrie, da gibt es ja auch noch ein paar andere Gewerke, aber wir können ja mal auf die Industrie ein bisschen genauer gucken. Da muss man allerdings vorsichtig sein und auch schauen, welche Zahlen und Daten nimmt man denn zur Berechnung, um die Situation einzuschätzen. Gucken wir mal auf zwei Eckwerte, das Investitionsvolumen ausländischer Unternehmen in Deutschland. Da wurde im vergangenen Jahr so wenig investiert wie seit 10 Jahren nicht mehr. Könnte man jetzt als Indiz nehmen und sagen, die Unternehmen sind einfach nicht mehr sexy, der Standort ist auch nicht mehr toll. Also die ausländischen Unternehmen investieren nicht mehr so viel. Zweiter Wert, der sehr gerne herangezogen wird, sind die Produktionswerte. Auch der ist nicht lustig. Ein Statistisches Bundesamt hat gezählt und gerechnet und gesagt, die reale kalenderbereinigte Produktion im verarbeitenden Gewerbe ist im vergangenen Jahr um 1,5% zurückgegangen und liegt jetzt unter dem Niveau von 2015. Auch hier vor allem die energieintensiven Industrien sind eingebrochen. Also das sind jetzt alles Dinge, wo man sagen könnte, das sind doch ganz klar Anzeichen für die viel zitierte Deindustrialisierung. Jetzt kommt aber das Münchner IFO-Institut in einer relativ aktuellen Studie zu einem ganz anderen Ergebnis und schreibt, Zitat, derzeit gibt es keine Anzeichen für eine breit angelegte Deindustrialisierung der deutschen Wirtschaft.
Aber wie kann das sein? Deutlich sinkende Produktionszahlen haben wir da. Berichte von Unternehmen, die ihre Produktion verlagern. Und dann soll es keine erkennbare Deindustrialisierung geben?
Ja, es ist jetzt so, die IFO-Forscher, die ignorieren keineswegs, dass die Produktionszahlen zurückgegangen sind. Aber interessanterweise ist im gleichen Betrachtungszeitraum die sogenannte Bruttowertschöpfung gestiegen. Bruttowertschöpfung, vielleicht mal so ganz einfach erklärt. Ich nehme ein paar Dinge, mache ein Produkt daraus, habe also einen neuen Wert geschaffen. Und diese Bruttowertschöpfung, die wird eben genauso genannt. Also das, was durch eine Produktion erwirtschaftet wird. Dass diese Zahlen jetzt so auseinanderklaffen von der Produktionsseite und der Bruttowertschöpfung, das kann man mit einem Beispiel ganz gut erklären, nämlich mit der Autoindustrie. Wir wissen, die deutschen Autobauer, die ziehen sich zunehmend mehr aus der Produktion von kleinen, günstigen Autos zurück, setzen eher auf die großen, dicken Schlitten. Wir haben das vor allem in der Corona-Krise gemerkt, als die Computerchips Mangelware waren. Die sind dann vorwiegend in die großen SUVs gegangen. So, das hat jetzt dann Konsequenzen. Schlechte für die Produktionszahlen, denn es werden einfach weniger Autos gebaut. Aber überhaupt nicht schlecht für die Bruttowertschöpfung, weil die Autobauer unterm Strich weiter viel Geld eben mit teureren Autos, an denen sie mehr Gewinn machen, verdienen. Also, wenn man jetzt den Zustand der Industrie betrachten will, kommt es wirklich ein Stück weit drauf an, welche Brille man da aufsetzt.
Okay, soweit alles verstanden. Und welche Brille zieht man jetzt auf? Welche Betrachtung ist richtig?
Ja, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich einen Preis gewinnen. Nein, also die Forscher sagen, ja, die Bruttowertschöpfung ist wahrscheinlich der bessere Indikator für Struktur- und Konjunkturfragen, weil da einfach Industrien anders gewichtet, Vorleistungen, Vorprodukte anders bewertet, auch ganz anders definiert, was ist überhaupt ein Unternehmen. Und wenn man sich diese Bruttowertschöpfung anschaut, ja, dann kriegt man auch durchaus wieder ein bisschen Lächeln ins Gesicht. Da liegen wir im EU-Vergleich nämlich überhaupt nicht mehr hinten, sondern über dem Durchschnitt, sogar im vorderen Drittel. Das alleine ist jetzt auf der anderen Seite aber wieder kein Beweis dafür, dass es keine Deindustrialisierung gibt, also überhaupt keine. Dazu müsste man sich jetzt noch eine Menge weiterer Faktoren angucken, zum Beispiel den Kapitalstock der Unternehmen. Also wie viel Geld haben die Firmen eigentlich in der Hinterhand?
Aber Fakt ist doch auch, dass viele Unternehmen sehr, sehr pessimistisch in die Zukunft schauen, oder nicht?
Ja, das ist richtig. Viele Unternehmen schauen pessimistisch in die Zukunft, aber auch längst nicht alle. Und die Forschenden sind jetzt auch nicht ganz klar darüber, wie das denn kann, dass diese Zahlen so weit auseinanderdriften, wie das zu erklären ist. Ist im Übrigen interessanterweise auch gar kein deutsches Phänomen. Wir sehen das in den USA, wir sehen das in Japan auch. Aber eins zeigen diese Zahlen schon relativ klar. Wir haben kein massenhaftes Sterben der Wirtschaft, sondern wir sehen eine sinkende Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes an der gesamten Wertschöpfung. Also ein Stück weg von der Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Und inwieweit dieser wegfallende Teil in der Wertschöpfung jetzt dann eben durch den Dienstleistungssektor, durch aber auch, ich habe es vorhin mit den Autos beschrieben, durch eine höhere Produktivität oder aber eben auch vielleicht ganz neue Geschäfte, ich sag mal nur als Stichworte KI, Umwelttechnik und so weiter und so fort, also inwieweit das kompensiert werden kann, das wird die Zukunft zeigen. Und Zukunft, naja gut, die ist ein ganzes Stück abhängig davon, welche Rahmenbedingungen denn die Politik setzt.
Jetzt arbeiten aber sehr viele Menschen im verarbeitenden Gewerbe, Hunderttausende zum Beispiel in der Autoindustrie oder im Maschinenbau. Muss man deren Arbeitsplätze denn nicht schützen?
Ich versuche das mal durch eine Gegenfrage zu beantworten. Lassen sich Arbeitsplätze am Ende wirklich langfristig durch Subventionen sichern, wenn vielleicht ein Geschäftsmodell gar nicht mehr funktioniert? Auch Subventionen müssen am Ende ja erstmal irgendwie erwirtschaftet werden. Das sind Steuergelder. Und da wir Arbeit besteuern, zumindest hierzulande, wird es die Arbeitskosten nach oben treiben. Also man wäre noch weniger konkurrenzfähig. Wir haben Standortnachteile. Wir haben vielleicht etwas teurere Energie als die hochsubventionierte in den USA. Wir sind kein Land, was reich ist an Rohstoffen. Aber kann ich das langfristig durch Fördermittel kompensieren? Spannende Frage. Und dann blieb ja noch was, selbst wenn man den Unternehmen jetzt höhere Unterstützung geben würde, die hätten ja trotzdem noch Herausforderungen zu bestehen, wie den demografischen Wandel, die fehlenden Fachkräfte hierzulande. Also ich sage jetzt mal eine persönliche Meinung an dieser Stelle. Wir täten gut daran, sehr zügig, viel intensiver als wir es machen, den Bürokratieabbau voranzutreiben. Und wenn wir denn Dinge fördern wollen, ja, dann sollten wir vielleicht stärker uns wieder auf das konzentrieren, was unsere Wirtschaft ja mal zu dem gemacht hat, was sie ist. Forschung, Entwicklung, Bildung. Wir haben eine gute geografische Lage mitten in Europa. Da wäre es toll, wenn wir auch eine gute Infrastruktur hätten, um das nutzen zu können. Und vielleicht müssen wir ja wirklich den Blick etwas weniger auf die alte Welt richten, als vielmehr auf Zukunftstechnologien wie, ich habe es gerade gesagt, KI, auf die Themen Energieeffizienz, Umwelttechnik und so weiter und so fort.
Das klingt dann doch wieder einigermaßen versöhnlich und optimistisch. Lieben Dank, Markus, für die ganzen Informationen.
Sehr gerne.
Markus hat es ja gesagt, wir sollten uns wieder auf die Dinge besinnen, die unsere Wirtschaft zu dem gemacht haben, was sie ist. Kein Problem, machen wir. Drehen wir die Uhr doch einfach mal knapp 80 Jahre zurück und schauen auf den Neubeginn bei Volkswagen nach dem Krieg.
Im früheren Volkswagenwerk zu Fallersleben werden wieder Wagen am laufenden Band hergestellt. Die Fabrikhallen, die während des Krieges schwere Schäden erlitten, sind ausgebessert. Rund 18.000 Arbeitskräfte sind in dem Werk und seinen Nebenbetrieben beschäftigt. Aufträge und Rohstoffe sind für lange Zeit gesichert.
Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass Ende der 40er Jahre in Fallersleben gerade mal 70 Autos pro Tag vom Band liefen. Heute sind es bei der Volkswagen AG Pi mal Daumen etwa 40.000 Autos täglich. Das war 10 Minuten Wirtschaft mit Alex Drost. Euch noch einen guten Start in die Woche und bis morgen mit einer neuen Folge.